Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Durch die heutige Sendung am Mittwoch, den 30. April 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde geht es um folgende Themen. Transparenz, Bürgerbeteiligung und Datenschutz sind für die Piraten unverhandelbar. Europawahlkandidatin Anke Domscheitberg im Interview. Und was will die Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus konkret? Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Französisches Parlament verabschiedet Sparpaket. Eine knappe Mehrheit der Delegierten billigte den umfassenden Sparplan der Regierung. Dieser will bis 2017 50 Milliarden Euro einsparen, vor allem bei der Sozialhilfe und dem Gesundheitssystem. Dafür sollen Unternehmen steuerlich entlastet werden. Ein Ziel ist es, die EU-Defizitvorgabe von 3% des Bruttoinlandsproduktes ab 2015 einzuhalten. Der Gesetzentwurf war von Teilen der sozialistischen Abgeordneten scharf kritisiert worden. In der Abstimmung enthielten sich jedoch die meisten Kritiker und Kritikerinnen und machten so das Sparprogramm möglich. Die konservative Oppositionspartei ÖMP lehnte das Paket mit dem Argument ab, es gehe nicht weit genug. Premierminister Manuel Valls nannte das Sparprogramm ausgewogen und gerecht. In den vergangenen Wochen hatten Hunderttausende Franzosen und Französinnen gegen das Sparprogramm demonstriert. Die Grünen, ehemalige Koalitionspartner, waren anlässlich der Ernennung Valls zum Premierminister aus der Regierung ausgetreten.
Libyen. Wahl des Ministerpräsidenten mit Gewalt verhindert. Am Dienstag drangen bewaffnete Männer ins libysche Parlament ein und verhinderten die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Einem Bericht eines libyschen Fernsehsenders zufolge seien Abgeordnete durch den Hinterausgang des Parlaments geflüchtet. Verletzte habe es keine gegeben. Nach der Darstellung mehrerer Abgeordneter ging der bewaffnete Angriff von einer Gruppe aus, die befürchtete, der von ihr unterstützte Kandidat könne bei der Abstimmung unterliegen. Staatliche Strukturen stehen in Libyen unter ständiger Bedrohung durch bewaffnete Milizen. Erst vor rund 2 Wochen war Übergangsregierungschef Al-Thani zurückgetreten, nachdem seine Familie von Milizen bedroht worden war. Nichtsdestotrotz arbeitet die Europäische Union am Aufbau einer libyschen Gendarmerie unter Einbeziehung solcher Milizen. Der freie Journalist und Experte für europäische Sicherheitsarchitektur Matthias Monroy erläutert die Interessen der EU folgendermaßen.
Das Ziel ist, den Sicherheitsapparat Libyens zu reorganisieren. Und man hat sich ausgedacht, dass das doch total prima wäre, die ganzen Rebellen, die ganzen Milizen dadurch an den Staat zu binden. Also vorgesehen ist, wirklich viele tausend frühere Milizionäre jetzt zu Angehörigen dieser Gendarmerie zu machen. Also man möchte die Sahara-Grenzen mit dieser militärischen Miliz quasi bewachen. Interessant ist aber, dass, wenn man sich die Papiere genauer durchliest, die Miliz keineswegs lediglich zur Grenzsicherung da sein soll, wie das die EU behauptet, sondern auch zur Sicherung kritischer Infrastrukturen. Und kritische Infrastrukturen, damit wird gewöhnlich Verkehr, Transport, Energie bezeichnet. Zu Ende gedacht heißt es, ja, die Miliz soll die Ölanlagen schützen, wo die Förderung immer mehr zurückgeht wegen massiven Protesten.
EU und Kuba beginnen Verhandlungen. Vertreter und Vertreterinnen der EU und Kubas trafen gestern in Havanna erstmals zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen soll ein Fahrplan für die weiteren Verhandlungsrunden festgelegt werden. Nach jahrelangem Stillstand hatte die Europäische Union dem kommunistischen Kuba im Februar Verhandlungen über eine politische Annäherung angeboten. Anfang März stimmte die Regierung in Havanna dem Vorschlag zu. Seit 2008 wurden diverse bilaterale Abkommen zwischen Kuba und einzelnen EU-Staaten ausgehandelt. Eine weiterreichende Kooperation will die EU nach eigener Aussage jedoch an die Verbesserung der Menschenrechtslage in Kuba knüpfen. Parallel zum Kuba-EU-Treffen hat auch der russische Außenminister Lavrov am Dienstag einen offiziellen zweitägigen Besuch in Havanna begonnen. Auf der Tagesordnung stehen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kuba und Russland.
Kopf-an-Kopf-Rennen zur Europawahl. Jüngsten Umfragen zufolge zeichnet sich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Konservativen und Sozialdemokraten ab. Grüne und Liberale werden wohl deutlich Sitze verlieren, die Vereinte Europäische Linke Sitze dazugewinnen. Die europäische extreme Rechte könnte Umfragen zufolge ihre Sitze im Europaparlament verdoppeln. Wahlerfolge wie der des Front National in Frankreich schüren die Angst vor einem starken künftigen Einfluss von Europagegnern und Nationalistinnen.
Amnesty International fordert Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland. In einem am Dienstag vorgestellten Bericht beklagte die Menschenrechtsorganisation die, Zitat, unhaltbaren Zuständen, Zitat Ende, an der griechisch-türkischen Grenze. Flüchtlingen würden Pässe und Geld abgenommen, sie würden mit Waffen bedroht und in kleinen Booten zurück in die Türkei abgeschoben. Bei einer solchen Pushback-Aktion waren im Januar 11 Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan ertrunken, als die griechische Küstenwache ihr Boot zurück in die Türkei schleppte. Amnesty fordert die EU auf, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland einzuleiten. Außerdem forderte Amnesty die griechische Regierung auf, die Menschenrechtsverletzungen sofort zu unterbinden, sowie eine Untersuchung aller Vorwürfe von Misshandlungen und Verstößen gegen internationales und europäisches Recht.
Human Rights Watch kritisiert Menschenrechtsverletzungen in Bulgarien. Gleichzeitig mit der Amnesty-Studie zur griechischen veröffentlichte Human Rights Watch am Dienstag einen Report zur bulgarischen Flüchtlingspolitik. Auch hier fänden massenweise Pushbacks ohne die Möglichkeit eines Asylantrags statt. Human Rights Watch kritisierte außerdem schlechte Haftbedingungen und brutale Behandlung während der Inhaftierung. Im Gegensatz zum Fall Griechenland hat die Europäische Kommission bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Bulgarien eingeleitet. Sie fordert die Regierung auf, Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen, durch Sammelabschiebungen syrischer Flüchtlinge gegen EU-Bestimmungen verstoßen zu haben. Ein Hintergrund für das Vorgehen Bulgariens ist in der sogenannten Dublin-III-Verordnung der EU zu sehen. Diese besagt, dass das Land der ersten Einreise in die EU für das Asylverfahren zuständig ist. Während Länder wie Deutschland damit weitgehend aus der Verantwortung sind, müssen Länder an der Grenze unverhältnismäßig viele Flüchtlinge aufnehmen. Im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien hat sich die Zahl der Asylsuchenden in Bulgarien mehr als verzehnfacht. Dennoch seien illegale Abschiebungen nicht hinnehmbar. Bill Frelick, Leiter des Flüchtlingsprogramms bei Human Rights Watch, sagte dazu, Zitat, wenn die Zahl der Menschen zunimmt, die Schutz suchen, kann die Antwort nicht darin bestehen, den Flüchtlingen die Tür vor der Nase zuzuschlagen.
Arbeitslosigkeit in Spanien steigt wieder. Wie das Nationale Statistikinstitut am Dienstag in Madrid mitteilte, ging die Zahl der Beschäftigten im ersten Quartal 2014 im Vergleich zu den letzten drei Monaten 2013 um fast 200.000 zurück. Über ein Viertel der spanischen Erwerbsbevölkerung ist arbeitslos. Der Anteil von Erwerbslosen ist damit rund doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Eurozone. Bei den Jugendlichen beträgt die Arbeitslosigkeit in Spanien über 50%. Noch Anfang April war ein leichter Rückgang der Erwerbslosenquote in einigen Medien als Erfolg der europäischen Austeritätspolitik gewertet worden.
Thank you. Anke Domscheit-Berg war am gestrigen Dienstag im Jos-Fritz-Café hier in Freiburg, um ihr Buch mit dem Titel »Mauern einreißen, weil ich glaube, dass wir die Welt verändern können« vorzustellen. Die Autorin ist auf Listenplatz 3 der Piraten in Deutschland und würde bei einem Wahlergebnis von 2,6% für die Piraten bei der kommenden Europawahl ins Europaparlament einziehen. Die Piratin setzt sich für einen gläsernen Staat ein und will insbesondere im Bereich Lobbyismus für Transparenz sorgen. Als ehemalige Managerin von Microsoft kennt sie sich mit Lobbyismus und den Methoden der Konzerne bestens aus.
Es ist ja nicht grundsätzlich jeder Lobbyismus immer falsch. Auch Greenpeace, Transparency oder andere Initiativen, Organisationen und zivilgesellschaftlichen Verbände üben ja auch eine Art Lobbyismus aus. Das ist schon okay. Aber ich muss dafür sorgen, dass es ein sinnvolles Kräfteverhältnis bleibt. Und das kann ich vor allem dann erreichen, wenn erkennbar wird, wer wie viele Möglichkeiten der Einflussnahme hat. Wenn ich nämlich von Abgeordneten sehen kann, dass sie sich von 20 Mal mit Leuten treffen, 15 Mal mit Großindustrie treffen und nur 5 Mal mit Nichtregierungsorganisationen, dann weiß ich, das stimmt irgendwas nicht. Da ist eine einseitige Einflussnahme und deswegen ist mir diese Transparenz besonders wichtig.
Lobbyismus spielt gerade auf europäischer Ebene eine große Rolle und wird auch auf unterschiedlichen Ebenen durchleuchtet. So hatte zum Beispiel die Plattform lobbyplug.eu die Änderungsanträge der Abgeordneten zur europäischen Datenschutzverordnung mit den Vorlagen der Lobbyisten verglichen und festgestellt, dass vor allem Abgeordnete der konservativen Fraktion gesamte Passagen wortgleich aus Lobbypapieren von Unternehmen wie Amazon, eBay oder dem US-amerikanischen Handelskammer übernommen hatten. Ein anderes Beispiel für den Einfluss der Lobby auf EU-Ebene ist die Debatte um die Netzneutralität. Beide Themen werden im derzeitigen Europaparlament intensiv von der Grünen Partei bearbeitet. Ich wollte deshalb von Anke wissen, warum wir die Piraten im Europaparlament überhaupt brauchen.
Es gibt europäische Piraten im Europaparlament, die schwedischen Piraten. Die sind in der Fraktion gemeinsam mit den Grünen. Ich habe sie vor wenigen Wochen in Brüssel erst getroffen und von daher weiß ich, dass bestimmte Expertisen bei den Grünen in der Grünen-Fraktion nicht vorhanden waren und man da zu 100% auf die Expertise der Piraten zurückgegriffen hat. Das ist zum Beispiel für das ganze Thema Urheberrechtsreform, das ist für das Thema Netzneutralität, das ist auch für das Thema Datenschutz. Da war man also sehr froh, dass man die Piraten da hatte. Ich würde es mal so übersetzen, jede Partei, wie auch jeder einzelne Mensch, hat bestimmte Themen, die sind unverhandelbar. Da ist man persönlich kompromisslos als Individuum oder auch als Partei. Andere Themen gibt es, die sind ein bisschen Verhandlungsmasse, weil jede Partei muss in jeder Konstellation irgendwie Kompromisse eingehen. Bei den Grünen sind das Themen, die sehr stark mit Umwelt zu tun haben. Die würden niemals Kompromisse eingehen, was Atom und so weiter angeht. Bei den Piraten sind das andere Themen. Das sind eben Themen, die mit Transparenz, mit Bürgerbeteiligung und mit Datenschutz zu tun haben. Die sind bei uns niemals verhandelbar.
Transparenz, Urheberrecht und Datenschutz. Drei Kernthemen der Piraten, bei denen es im Internet um viel Geld geht. Wie wir anfangs gehört haben, intervenieren sowohl Unternehmen, die geistige Eigentumsrechte zum Beispiel an Musik oder Software verteidigen wollen, als auch Datenkranken wie Google und Facebook massiv in der Politik der Europäischen Union. Es sieht also so aus, als ob es die kapitalistischen Interessen sind, die die Freiheit des Internets bedrohen.
Also, dass kapitalistische Interessen einem freien Internet entgegenstehen, heißt nicht gleichermaßen, dass es deshalb unmöglich ist. Das heißt nur, dass wir die Freiheit des Internets gegen kapitalistische Interessen verteidigen müssen und dass wir da mehr Eier brauchen, um das zu erreichen, weil es ein härterer Kampf ist. Und der Feind ist groß sozusagen und vor allem hat der Feind ganz viel Geld. Aber ganz so schwarz-weiß, wie ich es gerade dargestellt habe, ist es auch nicht, denn selbst in der kapitalistischen Welt gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die von Netzneutralität profitieren, die ja auch schon als diese SOPA-PIPA-Geschichte war, sich auf die Seite der Netzcommunity gestellt haben. Selbst Unternehmen wie Google, die Schwergewichte in der Internetindustrie sind, haben sich da ja unterstützend zur Seite gestellt. Und selbst Firefox ist ja im Prinzip, ne, da steckt auch ein Unternehmen dahinter. Also es ist nicht so, die ganze Industrie ist gegen alle Freiheiten, aber es gibt sehr, sehr starke Player in der IT- und Internetindustrie, die tatsächlich versuchen, bestimmte Vorteile mit Lobbyismus durchzusetzen, die für uns als normale Nutzer Nachteile bedeuten. Deswegen ist es halt so extrem wichtig, dass man gegen solche Fehlentwicklungen rechtzeitig und massenhaft auf die Straßen geht und alle anderen Arten der Proteste oder Protestformen auch einsetzt, weil es das Einzige ist, was wir diesem Lobbyismus entgegensetzen können. Es ist aber richtig, dass wir im Moment an einem Scheideweg stehen, wo ich mir nicht sicher bin, ob mein 14-jähriger Sohn, wenn er erwachsen ist, noch das Internet so frei vorfindet wie ich heute. Und für mich als Ex-Ossi heißt das wahrscheinlich noch viel mehr. Das heißt ja nicht nur, dass irgendwelche Firmen mir mehr Zeug vertickern können, weil sie mehr über mich wissen als potenzielle Konsumentin. Das heißt für mich auch, dass Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit, dass das extrem eingeschränkt werden kann, weil man jederzeit alles, was ich sage, tue, jede Beziehung, die ich habe, egal mit wem und wofür und warum, dass man das alles gegen mich verwenden kann. Und ich weiß, wie das ist, wenn dieser Chilling-Effekt von Überwachung einsetzt. Dieser Effekt, wenn man anfängt, sich anders zu verhalten, weil man weiß, dass man überwacht wird. Ich habe das schon erlebt. Ich habe schon mit 6 Jahren genau gewusst, an welchen Stellen man welche Wörter und Aussagen benutzen darf und wo nicht. Ich habe genau gewusst in der 1. Klasse, dass ich zu Hause freier reden kann als draußen auf der Straße mit Menschen, die ich nicht kenne. Oder Menschen, wo ich es nicht ganz genau weiß, wie sehr man denen vertrauen kann. Das haben wir da sehr, sehr früh gelernt. Und mein ganzes DDR-Leben hatte ich diese kleine, fiese Zensurschere im Kopf, die ganz brav aufgepasst hat, dass besonders gefährliche Wörter oder Aussagen nicht getätigt worden sind. Ich will sowas nicht mehr haben, weil ich lebe nicht mehr in einem totalitären Staat. Und ich will auch nicht, dass mein Sohn eines Tages aufwacht und in so einer Umgebung wieder lebt. Wir sind damals zwar auf die Straße gegangen, 1989, und haben es auch erfolgreich geschafft. Wir haben nicht nur Demokratie aufgebaut in der DDR und Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht uns zurückerkämpft. Wir haben sogar Geheimdienste abgeschafft und wissen eigentlich auch noch, wie das geht. Daraus ziehe ich persönlich auch jede Menge Optimismus dafür, dass wir diese Verteidigung nochmal hinkriegen. Die Bedrohung sehe ich heute aber ungleich größer durch die technologische Entwicklung, die da ist. Das ist der feuchte Traum der Stasi. Die Stasi ist nicht mehr da, aber Geheimdienste haben eine Sache gemeinsam, egal in welche Gesellschaftsform sie agieren. Sie wollen alles über jeden wissen. Und heute haben sie die Möglichkeiten, genau das zu tun. Und alles, was sie haben und sammeln, kann irgendwann gegen mich verwendet werden. Und da ich selber schon eine andere Gesellschaftsform erlebt habe, woher soll ich das Vertrauen nehmen, dass diese Demokratie bleibt?
Soweit die Europawahlkandidatin der Piratenpartei Anke Domscheit-Berg im Interview mit Kollege Fabian. Wenige Tage vor dem Internationalen Tag der Pressefreiheit am kommenden Samstag, den 3. Mai 2014, blicken wir heute auf die Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus. Bis zum 19. August 2014 hat diese Initiative Zeit, 1 Million UnterstützerInnen aus mindestens 7 EU-Mitgliedstaaten zu sammeln. Momentan sind laut ihrer Webseite mediainitiative.eu nur 25.000 UnterstützerInnen gesammelt worden. Erklärtes Ziel dieser Initiative heißt, Zitat, Medienpluralismus schützen durch eine Teilharmonisierung der nationalen Vorschriften über Medieneigentum und Transparenz, über Interessenkonflikte mit der Politik und Unabhängigkeit der Medienaufsicht. Zitat Ende. Medienkonzentration verhindern, Medienpluralismus, Transparenz und Unabhängigkeit garantieren sind an sich unterstützenswerte Ziele. Wir wollten aber von der Initiative wissen, ob und was sie sich dabei genau für Regeln ausgedacht haben. Ich habe Monique Hoffmann, die deutsche Online-Kampagnenmanagerin dieser Europäischen Bürgerinitiative, interviewt und sie zunächst gefragt, was die Ziele dieser Initiative sind.
Die Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus fordert von der Europäischen Union, dass diese anerkennt, dass sie die Kompetenz besitzt, in Mitgliedstaaten eingreifen zu können, wenn dort die Grundrechte auf Medienfreiheit und Informationsfreiheit verletzt werden. Das heißt, wir wollen 1 Million Unterschriften sammeln, damit diese Europäische Kommission die Kompetenz bekommt, endlich eingreifen zu können.
Ich habe in eurem Clip für die Unterschriftenaktion gehört, dass es bereits in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben ist, einerseits die Meinungsfreiheit und andererseits das Recht auf pluralistische Medien. Ist es dann nicht von der Europäischen Union und von der Kommission anwendbar?
Nein, eben nicht. Das ist ja das Problem. Wir haben zwar diese Charta der Grundrechte, aber solange die Europäische Kommission, also die Europäische Union, ja eigentlich nicht explizit die Kompetenz dazu festgeschrieben bekommt, kann sie diese Rechte auch nicht einfordern. Und darum geht es uns jetzt erstmal unabhängig von einer konkreten Richtlinie, dass die EU die Kompetenz bekommt, im Medienbereich zu intervenieren.
Wie könnte das genau aussehen? Was würde die Kommission dann für Aufgaben erhalten?
Wie gesagt, wir wollen, dass sie die Kompetenz hat. Und dann geht es natürlich darum, konkret auch eine Richtlinie auszuarbeiten, die im Einzelnen festlegt, in welchen Bereichen diese Kompetenz dann wirksam wird. Und da geht es uns vor allen Dingen darum, dass die EU eingreifen kann, wenn in bestimmten EU-Ländern die Eigentumskonzentration im Medienmarkt zu stark ist. Wenn also ein Marktteilnehmer, eine Mediengesellschaft, dort eine zu dominante Marktposition hat, sodass die Medienvielfalt und damit natürlich auch die Meinungsvielfalt gefährdet sind. Das ist der eine ganz wichtige Punkt, die Konzentration im Medienmarkt. Und das andere ist, dass wir wollen, dass Medienaufsichtsgremien unabhängig von politischem Einfluss arbeiten können. Dass eben halt nicht ein Herr von der CDU bestimmen kann, wer Intendant beim ZDF ist oder welche Inhalte das ZDF ausstrahlt. Und hier haben wir das ganz eklatante Beispiel in Ungarn zum Beispiel, wo der Medienrat ja komplett aus linientreuen Leuten bestellt, die dieser Fidesz-Partei von Orbán angehören. Und darum geht es uns eben auch, dass die Medien unabhängig von politischem und wirtschaftlichem Einfluss arbeiten können. Das sind so diese zwei Hauptpunkte, Medienkonzentration und freie Medien von politischem und wirtschaftlichem Einfluss.
Gibt es schon eine Bestimmung, was Sie sich vorstellen, was eine unerträgliche Medienkonzentration wäre?
Nein, also das ist ja, wenn diese Bürgerinitiative Erfolg hat, geht es darum, dann wirklich auch eine konkrete Richtlinie auszuarbeiten. Und das soll auch gesamteuropäisch geschehen. Das heißt, es soll sozusagen ein Bottom-up-Prozess soll dann entschieden werden, welche Punkte wichtig sind und wie das Ganze bewerkstelligt werden kann. Denn natürlich, im Moment ist es so, dass es bestehen ja schon Kriterien zu diesen Punkten in den einzelnen Ländern, nur die sind halt sehr unterschiedlich. Und wie das dann genau umgesetzt werden soll, ob zum Beispiel nach einem deutschen Modell, das muss man dann alles sehen. Weil es geht ja auch darum, dass man die einzelnen Bestimmungen in den Ländern harmonisiert.
Das heißt, die Vorstellung genau, wie das dann weitergehen soll, ist noch nicht so ganz
genau.
Konkret.
Grundlegend ist erstmal überhaupt, dass die EU die Kompetenz dazu erhält. Das heißt, dass sie wirklich die Kompetenz hat, einzugreifen. Und dann muss die konkrete Richtlinie ausgearbeitet werden.
Auf ihrer Webseite werden die verschiedenen Standorte von dieser europäischen Bürgerinitiative vorgestellt. Dabei sind nicht 28 Mitgliedstaaten genannt, sondern nur 8. Was ist der Grund dafür?
Ja, der Grund ist, dass das ist nicht einfach, in jedem Mitgliedsland eine Koalition auf die Beine zu kriegen, die diese Initiative unterstützt. Das können Sie sich ja vorstellen. Die Europäische Bürgerinitiative ist ja auch noch ein ganz neues Instrument. Das gibt es ja noch nicht so lange. Und das ist halt sehr zeitaufwendig und auch kostenintensiv, in jedem Land so eine schlagkräftige Koalition auf die Beine zu stellen. Und daran liegt es auch, dass wir bis jetzt nicht in jedem Land eine Koalition haben, die diese Bürgerinitiative auch unterstützen kann.
Heißt es, dass es in 20 Mitgliedstaaten keine Koalition gab für Medienpluralismus?
Ja, genau, das heißt es ja.
Wer steht hinter dieser Initiative? Mhm. Weil ich glaube, steht ja European Alternatives und Alliance Internationale de Journalistes.
Die beiden
sind nicht unbedingt jedem bekannt.
Genau, also European Alternatives ist halt eine transeuropäische Organisation, die sich für mehr Demokratie in der EU einsetzt. Die machen auch ganz viele Aktionen und die haben halt diese Initiative zusammen mit der Alliance Internationale de Journalistes, also einen Journalistenverband, zusammen ins Leben gerufen. Und dann gibt es aber natürlich, das ist ja nur auf Gesamt-EU-Level, in jedem Land dann die einzelnen Koalitionen, die die Initiative tragen. Das ist bei uns in Deutschland zum Beispiel der Deutsche Journalistenverband, der DJV, dann die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion in Verdi und das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung. Das sind die Koalitionspartner, die diese Initiative in Deutschland tragen.
Es geht darum, dass die Aufsichtsorgane bei Medienpluralismus eine ganz zentrale Rolle spielen sollen und dabei klare Regeln und unabhängig sein sollen. Wie ist es momentan in den Mitgliedstaaten?
Naja, ich hatte ja vorhin schon mal das Beispiel Ungarn angesprochen. Dort ist es ja so, dass der Medienrat überhaupt gar nicht unabhängig arbeitet, weil er eigentlich nur mit linientreuen Leuten besetzt ist, die der Fidesz-Partei angehören. Gut, in Deutschland haben wir jetzt nicht dieses große Problem. Allerdings haben wir auch gesehen an dem ZDF-Urteil, dass es auch hier Probleme damit gibt. Wir haben aber zum Glück das große Glück, dass wir ein Verfassungsgericht haben, was in diesen Fällen eingreift. Es gibt aber eben Länder wie in Ungarn, wo dies nicht der Fall ist, weil die Medien dort quasi schon gleichgeschaltet sind. Und genau für solche Fälle brauchen wir halt die Europäische Union, weil viele solche Sachen auf nationalem Level einfach nicht mehr gehandhabt werden können. Und deshalb wollen wir, dass die EU endlich diese Kompetenz bekommt, weil für Länder wie Ungarn oder Italien ist die EU sozusagen die letzte Chance. Deshalb wurde zum Beispiel auch diese Bürgerinitiative nicht zufälligerweise von zwei Italienern ins Leben gerufen.
Wie ist Ihre Vorstellung von Medienpluralismus in Deutschland?
Auch in Deutschland ist es ja so, dass Medienvielfalt doch sehr zurückgeht. Auch wenn wir hier, was Pressefreiheit und Meinungsfreiheit betrifft, vielleicht wirklich sehr gut stehen im europäischen Durchschnitt. Allerdings geht auch hier die Medienvielfalt zurück. Anderes großes Problem sind auch immer wieder Einsparungen. Das äußert sich natürlich nicht nur im Rückgang der Medienvielfalt an sich, wenn halt Zeitungen gerade im lokalen Bereich immer wieder schließen müssen, sondern es äußert sich natürlich auch in der Qualität des Journalismus. Wenn keine Mittel vorhanden sind, ist natürlich die Qualität des Journalismus auch nicht mehr gewährleistet. Und das ist ein anderes großes Problem.
Gerade bei diesem Problem des Rückgangs der Medien, also das ist ja europaweit ein Problem.
Genau.
Aber was kann die Europäische Union dagegen tun? Also Aufsichtsorgane, das wird ja von Gesetzen entschieden, wie die Zusammensetzung ist. Aber bei dem wirtschaftlichen Betrieb von einer Zeitung, was kann die Europäische Union da machen?
Naja, wie gesagt, das muss alles später detailliert ausgearbeitet werden. Aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass alternative Verlagsmodelle, wie zum Beispiel die Finanzierung durch Spenden oder genossenschaftliches Modell, wie bei der Taz, gezielt durch die EU gefördert werden könnten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit aus europäischen Fonds.
Wie ist es mit freien Medien und nicht kommerziellen Medien zum Beispiel? Soll es auch Anreize geben?
Genau, das meinte ich. Ja, so könnte man sich das vorstellen, dass solche Modelle halt gezielt gefördert werden, auch finanziell.
Auf mediainitiative.eu könnt ihr mehr über die Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus erfahren und den Link zur Unterschriftensammlung finden. Das war's auch wieder mit dem heutigen Fokus Europa Magazin in der Ausgabe vom Mittwoch, den 30. April. Die GEMA-freie Musik kam heute von Manda Bratt. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.